Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Psychiatrie im Alltag. Mein Name ist Werner und ich bin hier bei
Andreas, ja. Und hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Und heute geht es um ein Thema, das auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen trocken klingt, aber es ist wichtig und es ist entscheidend dafür, welche Hilfen psychisch kranke Menschen in Zukunft vielleicht bekommen werden. Denn es geht heute um Forschung in der Psychiatrie.
Ja, und wir meinen jetzt nicht so eine Forschung, die man vielleicht auch kennt, also sowas wie Riesenmedikamentenstudien, Hirnforschung, genetische Studien oder Psychotherapieforschung, sondern wir meinen jetzt mal echt so Forschung in den Bereichen, über die viel, viel seltener gesprochen wird. Pflege, soziale Arbeit, Ergotherapie und auch in vielen anderen psychosozialen Therapien.
Aber das ist ja genau der Bereich, wo die Therapien stattfindet. Darum geht es doch in der Psychiatrie. Da findet ganz vieles statt. Diese ganzen Bereiche leisten einen ganz großen Teil in der Versorgung. Und die haben genau keine so eine lange Forschungstradition, wie es vielleicht in der Medizin oder in der Psychologie so der Fall ist. Und darin liegt natürlich auch irgendwo eine Gefahr. Was nicht erforscht wird, gilt vielleicht irgendwann mal als nicht mehr belegt, nicht mehr anerkannt und irgendwann wird es vielleicht nicht mehr bezahlt.
Und genau deshalb haben wir uns heute jemanden eingeladen, der diesen Weg selbst gegangen ist. Dr. Sebastian Voigt-Radloff. Er ist gelernter Ergotherapeut und heute Forscher am Universitätsklinikum in Freiburg. Er hat viele Jahre bei Cochrane gearbeitet. Cochrane ist sowas wie der Vatikan der Forschung, würde ich mal sagen. Also dort, wo wissenschaftliche Evidenz weltweit gesammelt und bewertet wird. Und er forscht heute in der Versorgungs- und Rehabilitationsforschung.
Ja, damit ist der Sebastian sowas wie ein Pionier, einer, der aus den Therapieberufen selber kommt und er zeigt, dass und wie man auch in diesem Bereich forschen kann. Vielleicht eine kleine Offenlegung an diesem Punkt, der Andreas und ich, wir finden es sehr wichtig, dass auch geforscht wird und wir engagieren uns auch für den Deutschen Verband Ergotherapie, für Evidenz und für Leitlinien. Das ist aber nicht heute unsere Rolle. Heute sind wir ganz einfach neugierig Fragende an den Sebastian.
Ja, wir wollen mit Sebastian darüber sprechen, warum ist diese Forschung so wichtig? Was heißt es konkret, die eigene Arbeit an Evidenz auszurichten? Welche Rolle spielen vielleicht auch Leitlinien dabei? Warum ist es entscheidend, dass gerade psychosoziale Berufe aktiv sich in diesem Forschungsbereich engagieren? Hallo Sebastian, schön, dass du
Ja,
da
hi, hi Sebastian. Fang doch mal an zu
bist.
erzählen. Hi, wie war das bei dir?
Hallo. Wir
Hallo.
kennen uns ja schon auch fast 30 Jahre gefühlt. Ich habe so
Genau.
ein altes Bild auch noch vor kurzem von uns gesehen. Da
Da
haben
hast du
wir
früher
die
einen Bart gehabt, das war ja noch.
Deutsche Gesellschaft für Ergotherapiewissenschaften gegründet. Oder davor gab es auch schon mal irgendwas. Da haben wir uns
Ja.
in der Klinik getroffen und haben irgendwas
Ja.
zusammen
Es ging
gemacht.
immer um Forschung. Wir wollten die Forschung
Bienenforschung, genau.
voranbringen.
Ja,
Genau.
genau.
Genau. Aber
Ja,
so richtig haben wir eigentlich noch nie darüber gesprochen, wie du eigentlich dazugekommen bist.
ja.
Du bist Ergotherapeut, hast wahrscheinlich früher auch als Ergotherapeut gearbeitet und bist heute Forscher. Sag doch mal ein paar Worte zu diesem Weg.
Ja, erstmal großes Hallo an euch beide und vielen Dank
Ja.
für die Blumen, für den etwas zu großen Blumenstrauß. Aber ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir losging. Also eine Umschulung vom Bäcker zum Ergotherapeuten wegen Berufsschulkrankheit. Und dann habe ich angefangen, 94 als Ergotherapeut und dort in der Geriatrie und war dann schnell auch in Kontakt mit Demenzerkrankten. Und Demenzerkrankung ist ja auch ein Teil der Psychiatrie. Und es ging auch ein bisschen um Altersdepression. Und da war ich dann in der ambulanten geriatrischen Rehabilitation und hatte mit denen eben als Therapeut zu tun, ne? Also Alltagsaktivitäten aufbauen, erhalten, trotz Vergesslichkeit, trotz Stimmungsschwankungen. Natürlich gab es in dieser geriatrischen Rehabilitation auch andere Krankheitsbilder, Schlaganfall und so weiter, die Klassiker. Das war also sehr bunt gemischt, sodass ich als Therapeut glaube ich schon von der Pike auf relativ breites Spektrum, aber eben mit älteren Leuten kennenlernen durfte und ja, da Therapie machen durfte. Und
Was hat dir gefehlt? Also ich meine, hätte ja, ne, also du bist ja, Soweit das so
hättest ja so
arbeiten
weiter
können,
so
eine
arbeiten
ganz ehrenwerte
können,
Tätigkeit in der Demenz,
ne? Ja,
als
ist
Ergotherapeut
doch
zu
genug zu
arbeiten.
tun. Also es gab ja den Schwenk von Ergotherapie zur Forschung und dann
Ja.
war ich zwischendurch mal beides, halbe halbe und da
Okay.
hab ich mich auch so ein bisschen dazwischen gefühlt.
Ja.
Ist auch ein bisschen eine knifflige Phase gewesen. Aber wie bin ich denn da zur Forschung gekommen, weil es eben eine Universitätsklinik war? Und damals war in der Geriatrie das große Thema Assessment, also systematische Befunderhebung, ganzheitlich. Da sind die Geriater ja auch so ein bisschen den Ergotherapeuten ein bisschen nahe, dass man sagt, wir können nicht nur nach medizinischen Diagnosen gehen, wir müssen das soziale Umfeld beschauen, wir müssen die Alltagsfunktionalität, also Aktivitäten des täglichen Lebens und instrumentelle Aktivitäten des täglichen Lebens, alles das waren große Themen. Und da fragte mich mein Geriatrieprofessor, habt ihr in der Ergotherapie eigentlich auch so ein systematisches Erfassungsinstrument? Und da sagte ich, ich muss mal gucken und Kollegen fragen. Und dann war das so ein bisschen, dann kam so die Kielhofener Zeit und aus Amerika und Kanada schwappte so langsam diese systematische Assessment-Geschichte rüber, aber war noch nicht etabliert in Deutschland. Dann haben wir angefangen, sowas zu entwickeln. Und dann hat mein Prof gesagt, ja, wenn er sowas entwickelt, dann muss das wissenschaftlich sauber sein. Und dann gebe ich dir auch Forscher an die Hand zur Seite gestellt, die sowas können. Und dann durfte ich da sozusagen als Ergotherapeut schon mit recht professionellen Forschern solche Dinge entwickeln. Und da ist so meine Lust am Forschen erwacht. Ne? Das hatte einfach war Glück und dass ich auch Zeit dafür zur Verfügung bekommen habe. Das sind meine Anfänge. Und
Dabei
der
ist es nicht
nächste,
geblieben, ja.
dabei ist es nicht geblieben, genau. Und in dieser Zeit, Assessment, Entwicklung und Validierung, da war ich aber auch die ganze Zeit in der ambulanten geriatrischen Reha tätig und war immer so, habe immer so geschwankt zwischen Therapie und Forschung. Man muss schon sagen, als Therapeut, zumindest in der Geriatrie, wenn man geduldig zuhört und sich wirklich um die Alltagsprobleme der Menschen kümmert, dann kriegt man sehr viel Dankbarkeit. Man kann vielleicht bei multimorbiden Älteren nicht so wahnsinnig viel bewegen, aber allein dieses gute Zuhören, ein paar Tipps geben, ein paar Hilfsmittel oder Hilfsstrategien einüben, die Leute auf Ideen bringen, dass sie, wie sie dann doch noch mit dem Bus zu ihren Enkeln kommen und dieses erste Erlebnis, ja, trotz meiner Mobilitätsstörungen kann ich in meiner Familie noch eine Rolle spielen. Da kommt große Dankbarkeit und das hat mir dann hat mir in der Forschung auch ein bisschen gefehlt, weil Forschung ist mühsames, langjähriges Planen, Arbeiten, Koordinieren mit Menschen zusammen, lesen, ganz, ganz viel, also diese ganze Evidenzlage überhaupt erstmal kennenlernen und beurteilen. Und dann machst du so ein, ja, Dreijahresprojekt und am Ende drückst du auf diese Analyse-Taste, also ist jetzt ein bisschen bildlich gesprochen.
Wenn es die Daten aus,
Und
dann, ja.
oh, ja, genau, du wertest die Daten aus und du hast ja dann einen großen, also du hast ganz viele Daten gesammelt, also ganz viele Leute befragt und hast dann eine neue Intervention eingeführt und so weiter. Das ist ja Teil der Forschung. Und dann fragst du, vor Interventionseinführung, nach Interventionseinführung, hat sich da was geändert und diese Daten hast du jetzt und dann drückst du, nachdem du deinen Analyseplan da in den Computer eingespeist hast, auf diese Enter-Taste. Ist jetzt ein bisschen plakativ ausgedrückt, aber ja, und dann ist die Frage, kommt da was raus? Ist das jetzt wirksam oder nicht? Und da habe ich kleine Erfolge, aber auch manche Enttäuschungen erlebt. Und wenn du 3 Jahre lang hart arbeitest, ne, und dann kommt da so ein, oh, ist leider nichts bei rausgekommen. Das ist auch ein Schicksal von Forschung. Aber auf der anderen Seite ist das auch der gute Teil, weil man sagt, Leute, lass uns ganz genau gucken. Und ich glaube, ihr habt am Anfang gefragt, warum ist denn Forschung überhaupt wichtig, jetzt
Ja,
auch für uns
genau.
als
Ja, darum soll es
Ergotherapeuten?
gehen,
So,
ja. Ja.
dieses, wir haben natürlich so diese Hypothesen, diese Annahmen. Ja, wenn wir uns um den Alltag der Leute kümmern, dann das muss doch wirksam sein, das ist doch toll. Und aber man muss eben sehr oft die gleichen Fälle angucken und untersuchen und schauen, gibt es dann eben wirklich eine Wahrscheinlichkeit, dass wir, wenn wir so und so vorgehen, dass es dann wirklich besser wird, dass die Stimmungsschwankungen wirklich reduziert sind oder dass die Gedächtnisleistung besser ist oder die Funktionalität im Alltag wirklich bei den 50 Leuten, die wir untersucht haben, dann wenigstens bei 25, 10% gestiegen ist oder so. Und erst dann kann man sagen, es liegt nicht nur daran, dass der Sebastian so ein toller Typ ist bei Fritzchen Müller und die gerade da die Chemie stimmt, sondern der Ansatz Ergotherapie bei Demenz, was weiß ich, ist replizierbar, ist sinnvoll, ist wirksam.
Ja. Man kann es nach außen kommunizieren. Ich meine, das Erste, was du gesagt hast, wir als in der Ergotherapie sind eh davon überzeugt, dass das sowieso was Gutes ist. Und meistens haben wir ja auch unsere, ja, die Kollegen aus der Medizin und Psychologie, die sagen das auch irgendwo. Aber wenn man jetzt nach außen geht und auch an Kostenträger vielleicht herangeht, da zählt es halt nicht nur, was wir selber so toll finden oder dass wir die Netten und Guten sind, die was Tolles bewegen, sondern da zählen halt eben auch empirische Evidenzdaten und Fakten. Ne?
Und
Das
gerade
ist
jetzt in einer Zeit, sage ich mal, wo Ressourcen, und damit meine ich vor allen Dingen Geld im Gesundheitssystem, aber auch sogar menschliche Ressourcen, Fachkräfte knapp werden, ist es noch naheliegender zu gucken, was mache ich mit dem bisschen Geld und dem bisschen Fachkräften, die ich habe, um eine morbider und älter werdende Gesellschaft möglichst effizient zu versorgen. Also da sind wir auch ganz nah daran, warum das sinnvoll ist zu gucken. Ich finde es schön, dass du es so beschrieben hast, dass du ja selber quasi, ich sage jetzt mal so ein bisschen plakativ, aus der Bäckerei zum Ergotherapeuten geworden bist. Und also du bist auch jemand, der es gemacht hat und sogar das Dilemma erleben musste, was aufzugeben, wenn man in die Forschung geht. Also das heißt, ich erinnere das auch noch, wie schön das, also mir hat Arbeit mit den Klientinnen sehr viel Freude gemacht, einfach weil die Erfolgserlebnisse so toll waren. Das, was du beschreibst, kenne ich auch. Psychiatrische Versorgung macht Freude als Therapeutin, weil man einfach viele Erfolgserlebnisse macht. Und wenn man das aufgeben muss für Forschung zum Beispiel, weil man quasi, wo man hart arbeitet, auch vielleicht ein bisschen rational und nüchtern auf Zahlen guckt und am Ende nicht weiß, werde ich damit belegen, dass mein Denken oder Handeln, meine Hypothese funktioniert, ist das echt nochmal eine andere Hausnummer. Also Respekt dafür und trotzdem, wir haben auch schon die Brücke eigentlich dazu, dass es heute eigentlich immer wichtiger wird, auch das, was wir tun, belegen zu können oder auch erklären zu können, dass das funktioniert. Und mir fällt mein immer ein, wenn wir darüber sprechen. Also ich habe noch gelernt in der Ausbildung 1990, dass das Flechten von Pettichrohr, das Vor und Zurück im Wechsel bei Menschen mit Psychose dazu führt, dass sie ihre Gedanken strukturieren. Ja, also das hat man damals in der Ergotherapie, ist noch gar nicht so lange her, ein bisschen mehr als 30 Jahre,
als
tatsächlich
Evidenz verkauft, als Fakten
als
verkauft.
Fakten verkauft. Und ich sage immer heute, ich habe noch keine Studie dazu gefunden, die das belegt. Es hat also für mich keine Evidenz, weder mit einer Studie noch damit, dass ich das selber so erleben durfte, dass die armen Menschen, die quasi vor- und zurückflechten mit einer Psychose, danach irgendwie hervorragend strukturiert im Alltag sind. Ja.
Und das eine
Also
Sache
das.
will ich mal hervorheben, was du eben gesagt hast. Du hast gesagt, du weißt es vorher nicht, was rauskommt, und es kann so oder so rauskommen.
Ja.
Das hast du mit so einer gewissen Bitterkeit oder mit so einem gewissen, ein kleines tränendes Auge war auch dabei. Aber ich finde es ganz wichtig, man darf vorher nicht wissen, was rauskommt, weil sonst ist es keine echte, ehrliche Forschung. Weil wenn ich vorher weiß, was rauskommt, dann muss ich nicht forschen. Oder?
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall wahr. Du musst natürlich, wenn du einen Förderer überzeugen willst, dass deine Forschungsfrage und dein Forschungsprojekt auch lohnenswert ist zu fördern, musst du ein gewisses Potenzial, dass da was rauskommen könnte, darlegen, ne? Dass du sagst, wir haben geschaut, was weiß ich, bei jüngeren Patienten ist das wirksam oder was wir gemacht haben, zum Beispiel Problemlösetraining bei älteren Depressiven. Da gibt es Belege für, dass das sinnvoll ist und dass das hilft. Und dann haben wir gedacht, wenn wir dieses Problemlösetraining nicht nur bei älteren Patienten, nicht nur bei Depressionen anwenden, sondern bei Multimorbidität, also wenn die auch noch Diabetes haben und Mobilitätsstörungen und so weiter. Und wenn wir die darin unterstützen, mit ihren Problemen im Alltag gut zurechtzukommen, sich die richtige Versorgung auch zu beschaffen und sich gut zu informieren und mutig da Pläne zu schmieden, dann wird das schon was. Und dieses Problemlösetraining bei Late-Life-Depression hat wunderbar gewirkt. Das wussten wir aus Studien, haben es in den Antrag geschrieben, haben gesagt, wir übertragen das jetzt. Und dann haben wir diese sogenannte LOCO-Studie, weiß gar nicht, Low irgendwas mit Chronic Diseases, weiß den Titel schon gar nicht mehr, so lange ist her, übertragen. Und da ist dann leider gar nichts bei rausgekommen. Das heißt also, man versucht immer so Transferprozesse in der Forschung zu machen. Der andere Transferprozess zur Demenzforschung, da gab es ja diese große holländische Studie, die Angehörige als Co-Therapeuten für leicht bis mittelschwer Demente eingesetzt hat und mit denen zusammen erarbeitet hat, wie sie eben die Demenzerkrankten im Alltag gut aktivieren können. Also noch machbare Aktivitäten auswählen und die so strukturieren, dass die Demenzerkrankten das möglichst auch selbstständig hinkriegen und so weiter. Große erfolgreiche Studie im
Veda,
EMJ
glaube ich.
Publiziert.
Die
ja,
Veda,
uns, unsere hieß Veda.
Ach, eure hieß Veda.
Die Original hieß, Veda, sag nochmal den Namen. Mir liegt es auf der Zunge.
Also die Professorin heißt Maud Graf.
Maud Graf, die Graf, das so genau, ja.
Maud
genau.
Graf.
Ja, genau.
Und die hatte, aber die eigentliche Intervention hieß ein bisschen komisch. Aber ja, wie auch immer. Wir haben dann diese quasi von Holland nach Deutschland geholt.
Mhm, genau.
Und haben dann aber auch, die in Holland haben zwei sehr engagierte quasi Selbstentwickler der Intervention als Interventionisten gehabt und haben dann gute Ergebnisse gehabt. Und wir haben dann 7 Studienzentren gehabt, wo wir dann Therapeutinnen geschult haben. Also das Manual wurde übersetzt in Zusammenarbeit mit Maud Graf. Die Schulung hat Maud Graf selber gemacht. Mhm. Also da gibt's jetzt keine Zweifel. Und trotzdem ist dieser Übertrag nicht so gut gelungen. Mhm. Ja, da gab es übrigens zwei.
Ja. Ich erinnere noch, ich habe ja selber in den Niederlanden studiert, da ist diese Studie natürlich auch mein Thema gewesen. Ne? Ich durfte erleben, Niederländer sind anders. Wenn du als Hausbesuchsergotherapeut zu einem Niederländer gehst, ja, und sagst, was klappt denn nicht? Dann sagt er, das funktioniert nicht, das möchte ich gerne ändern, das sollte sich verbessern und das wäre mir wichtig. Ja. Wenn du zu einem Deutschen gehst beim Hausbesuch, dann sagt er, nö, eigentlich ist ja alles ganz okay. Ja, das heißt also, da gibt es auch kulturelle Unterschiede wahrscheinlich, die man völlig mitdenken muss, dass wir Deutschen einfach vielleicht eher Probleme nicht so konkret benennen. Deswegen müssen die vielleicht größer sein, deswegen ist nachher die Veränderung nicht so groß, wenn man sie misst oder was auch immer. Also zumindest war das auch ein Aspekt, dass das auch kulturell echt gebiased sein kann, weil die Niederländer einfach völlig anders als Patientinnen, sag ich mal, antworten als vielleicht Deutsche.
Ja, ich denke, da gibt es ganz viele Aspekte zu beachten. Ja. Also es ist immer viel, viel, viel diffiziler, als man denkt, wenn man so eine richtige, gute Wirksamkeitsstudie machen will. Ja. Was ich dich fragen wollte, Entschuldigung, Sebastian, du hast es vorhin auch kurz erwähnt, du warst lange beschäftigt bei Cochrane und du hast gesagt, Cochrane, der Tempel, keine Ahnung. Sag doch mal ein bisschen was dazu, weil unsere Hörer wollen ja vielleicht auch was lernen. Was ist eigentlich
Cochrane? Kommt ein Ergotherapeut nach Cochrane? Also das ist ja wirklich, das ist ja echt eine Institution. Also.
Ja, also danke erstmal. Das war eine sehr lustige Geschichte. Ich durfte schon forschen in der Geriatrie über Studien, die ich jetzt gerade erzählt habe, vor allem diese Veda-Studie, also Ergotherapie bei Demenz. Das haben wir mit 7 Studienzentren gemacht. Dann habe ich da ein Mini-Symposium mit den 7 Studienzentren organisiert. Und das hat der Projektträger, also das DLR heißt der Deutsche Luft- und Raumfahrt. Das sind die Leute, die für die Ministerien die Projekte organisieren. Die haben mitgekriegt, dass ich dieses Symposium gemacht, also organisiert habe und da die ganzen Leiter der Geriatrien aus den einzelnen Unikliniken eingeladen habe. Und das hat dann irgendwie ganz gut geklappt. Und diese Dame war in Kontakt in ganz anderen Zusammenhängen als Projektträgerfrau mit Herrn Antes, dem damaligen Leiter von Cochrane Deutschland.
Okay.
Und die haben sich irgendwie unterhalten über, ja, also Evidenzsynthesen weltweit und international sind doch die Physiotherapeuten schon so gut und es gibt dann auch Ergotherapeuten. Die Forschung ist immer nur international und ich finde hier, der Antes sagt das zu ihr, ich finde hier keine Experten in dem Bereich und so. Und da sagte die ziemlich trocken, ich glaube, die sitzen in Bonn, hören Sie mal, bei Ihnen in Freiburg, da sitzt doch der Vogt Radloff, rufen Sie den doch mal an. Und das war wirklich lustig. Weil
hast du einen Anruf von Cochrane bekommen, von dem Antes?
Wenn du dann so in deinem Büro sitzt und hängst aber deinen Daten oder was weiß ich, wo ich war und hallo, hier ist Gerd Antes, ich wollte mal fragen, ob Sie nicht hier... Und das war... großes Glück und natürlich habe ich mich auch geehrt gefühlt und dann sind wir irgendwie übereingekommen, dass ich da dann halb einsteigen konnte und halb in der Geriatrie bleiben konnte.
Okay. Und da war die Zeit, wo du so beides warst, Schamte und Schaumfestiger in einem. Forschung.
Ja, ich hatte in der Geriatrie auch schon geforscht. Das war eigentlich 2012 war das, wo ich dann quasi die Therapie ganz aufgegeben habe. und halb in der Geriatrie geforscht habe und halb bei Cochrane. Und da war auch, also der Herr Antes ist wirklich auch so ein Freund von Physio, Ergo und Logen und so. Also er ist selber, glaube ich, Mathematiker oder so, aber im Gesundheitswesen ein ja, einflussreicher Mensch gewesen, ist jetzt in Rente, ist immer noch einflussreich. Aber er ist eben offen für andere Berufsgruppen. Er ist nicht so medizinlastig. So. Und er sagt, wenn die gute Arbeit machen und das gut nachweisen, dann muss man denen auch den Raum geben und sagen, hier, wo die Evidenz ist, da muss auch was, da muss das auch in die Leitlinien, da muss das auch in die Versorgung. Ne? Das hat er stark vertreten. Und dann hat er mit dem BMG ein Projekt gemacht und hat gesagt, die Therapieberufe, die akademisieren sich ja jetzt gerade. Und das soll ja nicht nur an der Lehre und an den Hochschulen sich niederschlagen, sondern auch in der Forschung. Und dann haben die gesagt, wie kann man in der Pflege, bei den Hebammen und den drei Therapieberufen Forschungskapazität erhöhen? Darüber macht bitte mal ein Forschungsprojekt. Und das BMG hat gesagt, ja, dafür geben wir euch Geld. Und dann kamen wir auf diese Idee mit dem Leitfaden und diesen Workshops und dann durfte ich das da auch machen mit den Cochrane zusammen, so dass ich da eben ganz viel Cochrane Reviews kennenlernen durfte. Zu Hebammen und Pflege gibt es unheimlich viel, auch schon super Nachweise. Dann haben wir gesagt, wenn es da schon viele Nachweise gibt, aber hier in Deutschland das noch nicht umgesetzt ist, wie kann ich denn dann aus dem internationalen Nachweis in Deutschland ein Forschungsprojekt machen, was sich dann lohnt? Das war der Teil dieses Workshops eigentlich. Und da habe ich wirklich gelernt, von der Evidenz in Forschungsprojekte Planung zu gehen. Auf Ergo, Physio und Logo-Ebene und auf Pflege- und Hebammen-Ebene. Sehr international, sehr interdisziplinär. Und das war super spannend. War so eine Drei-Jahres-Phase, wo ich dann auch mit vielen sehr forschungsinteressierten Therapeutinnen zu tun haben durfte. Ne? Und da, ich weiß nicht, bin ich in Deutschland rumgetingelt und habe vielleicht 10, 15 solche Seminare gemacht. Ne? Immer mit Cochrane Reviews bewaffnet und gesagt, so, liebe Hebammen, die 5 Cochrane Reviews, die analysieren wir jetzt. Was machen wir jetzt? Aufrechte Geburt oder liebe Ergotherapeuten, hier Demenzforschung oder Schlaganfallforschung war da sehr stark belegt. Wie machen wir da jetzt ein Forschungsprojekt aus? Ja. So
Vielleicht,
kam ich zu Cochrane und
ja,
das durfte ich bei Cochrane machen.
lassen.
Das war eine tolle Sache, weil die eben auch internationale hochrangige Experten haben,
Ja.
auf die man so ein bisschen zugreifen darf. Also wenn du da mal eine E-Mail schreibst und sagst, ihr habt doch da diese Studie und ich verstehe da nicht das und das und das, dann kriegst du dann auch mal eine Antwort, wenn vielleicht Herr Antes in CC ist oder so.
Da hast du natürlich viel Ehre bekommen, sozusagen. Das ist auch eine ehrenhafte Sache, für so eine hochrangig tolle Institution zu arbeiten. Aber ich habe auch rausgehört, Sebastian, dass dir nicht nur um die Ehre ging, sondern oder auch die persönliche Ehre, sondern um die Sache auch als solches. Du hast ja so gesagt, der Antes ist so ein toller Typ, der auch erkennt, dass Forschung nicht nur in den klassischen Medizindisziplinen, sondern eben auch in diesen Gesundheitsfachberufen, so nennt ihr es, wo auch die Ergotherapie dazugehört, erforderlich ist. Aber wie siehst du denn die Situation, wenn wir diese Forschung nicht machen würden? Was wäre denn die Gefahr? Oder andersrum, wenn du es machst, wovor bewahrst du dann diese ganzen Bereiche? Was hilft es dann? Warum ist diese Forschung denn so wichtig? Man könnte ja auch sagen, du hast so schön gearbeitet mit den dementen Leuten, jetzt doch einfach so weiterarbeiten können, jetzt auch was Sinnvolles gemacht. Aber du hast ja, glaube ich, auch eine Mission oder ein Ziel erfüllt oder hast einen Gedanken gehabt, warum du diese Forschung machst, oder?
Und machst sie ja vor allen Dingen jetzt jahrzehntelang. Ich kenne dich
Ja.
ja mehr oder weniger jetzt Jahrzehnte in dieser Forschungsrolle in Freiburg. Also wäre auch so meine zweite Frage, die ich dahinter hängen würde. So, wir sind ja schon kurz am Endspurt hier. Jetzt haben wir so viel über die Vergangenheit auch gesprochen, die schon so beeindruckend ist. Was forschst du denn aktuell? Oder gibt es aktuell was, wo du sagen würdest, deswegen mache ich das? So.
Ja, also ich denke, wir müssen vernunftsbasiert Therapie machen. Und vernunftsbasiert heißt, wir müssen ordentlich untersuchen, ob das klug ist, was wir da machen, ob das Effekt hat und so weiter. Das ist so mal eine grundsätzliche Sache. Woran ich aktuell forsche, das ist Zum ersten Mal hat der Innovationsfonds, sein Förderer, eine therapiespezifische Ausschreibung gemacht für Physio- und Ergotherapie und Logopädie. Und da durften wir uns auch bewerben und haben einen Zuschlag bekommen, Gruppentherapie bei Physiotherapie und Ergotherapie. Und dann haben wir erstmal geguckt, wo könnte Gruppentherapie überhaupt sinnvoll sein, also in der Literatur geguckt. Und dann haben wir aber auch Therapeutinnen befragt und Patientinnen befragt, welche Erfahrungen habt ihr mit Gruppentherapie gemacht, positive, negative, wann gelingt es, wann gelingt es nicht. Und diese beiden Punkte bauen wir zusammen zu einem Leitfaden und dann wollen wir für vier Indikationen, zwei für Ergotherapie, zwei für Physiotherapie, quasi einen Leitfaden zur Verfügung stellen, der dann von den ambulanten Praxen ausprobiert werden soll. Wie komme ich von viel Einzeltherapie zu Gruppentherapie und hilft mir der Leitfaden dabei? Das ist so mal das Projekt PrioPEC heißt das, priorisierte physiotherapeutische und ergotherapeutische Gruppentherapie, komplizierter Name. Und bei den Ergotherapeuten geht es um die Indikation Multiple Sklerose und eben um Depressionen. Von daher sind wir da auch stark in der Psychiatrie und da geht es eben auch um die Frage, wir wissen ja alle, dass die Depressionen zunehmen, dass die Versorgung der Depressionen zu schwach ist, also dass die Psychotherapeuten nicht mehr
Genau.
hinterherkommen
Lange
und
Wartezeiten
das.
und so.
Genau, lange Wartezeiten, Fachkräftemangel und dass Ergotherapie ja eigentlich auch gute Ansätze für Depressionen hat. Ne?
Ja,
Also diese im Alltag wieder langsam Aktivitäten aufbauen, die als sinnvoll und bedeutungsvoll erlebt werden, bringt aus der Depression raus. Ne? Das, ne? Also diese, und das ist ja ein ganz klassischer ergotherapeutischer Ansatz und den wollen wir auch in unserem Leitfaden ergotherapeutische Gruppentherapie bei Depression forcieren. Und da suchen wir dann auch hinterher noch Praxen, die da so ein bisschen Menschen mit Depression behandeln und vielleicht sagen, naja, von Einzeltherapie auf Gruppentherapie gehen, würde mich interessieren. Meldet euch. Also das ist jetzt gerade aktuell.
Also was ja toll ist, finde ich, ist ja, das haben wir jetzt schon mehrmals noch so gemerkt, wie die Nähe, wie dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Forschen und Versorgung oder
Schon.
Tun. Das ist, das ist, das gibt,
Reale Therapie, die
das
echt
sind genau
stattfindet.
reale Therapie, sind nicht zwei getrennte Felder, sondern es hat ganz eng was miteinander zu tun. Also man sieht man in deiner Biografie, sieht man aber jetzt auch. Ja, Forschung versucht ein Problem der Versorgung zu lösen. Ressourcenknappheit, keine strukturierten Gruppenangebote in der Ergotherapie, in der Physiotherapie, möglichst effizient, sage ich mal, Hilfsangebote machen bei Depressionen, Multiple Sklerose hast du genannt. Also da sieht man, wie eng das miteinander auch zusammenhängt. Und wenn jetzt unsere Zuhörerinnen, wir haben ja tatsächlich viele Zuhörerinnen, auch mit Sicherheit vielen, die in den Praxen arbeiten, auch in der psychiatrischen Versorgung sind. Also forschen kann man auch unterstützen. Also du hast ja quasi einen Appell gerade gesendet. Wir suchen gerade Praxen, die auch vielleicht Patienten behandeln, mitmachen in diesem Programm, die Daten erfassen. Also man kann auch direkt in der Versorgung und ist vielleicht nicht Forscher, sondern Ergotherapeutin,
Kann
Physiotherapeutin
mitarbeiten, ne?
mitarbeiten und das unterstützen. Evidenz gewinnen, unterstützen, indem man dann auch solche Forschungsvorhaben unterstützt, sich rekrutieren lässt und nicht die E-Mail wegklickt mit dem Aufruf, wir suchen dringend Leute, die mitmachen. Also wir packen es unten in die Shownotes.
Also eine
Super.
Praxis darf dich anschreiben, die mit dir zusammenarbeiten wollte, Sebastian.
Warte mal eben, Werner. Danke erstmal für den Werbeblock, Andreas.
Gerne.
Gerne.
Ich möchte das doch mal unterstützen. Manchmal gibt es ja so, machen Sie bei unserer Forschung mit und dann gibt es so abstrakte Fragebögen und ellenlanges Zeug. Aber bei uns geht es wirklich darum, wenn ihr vor der Frage steht, will ich bei mir die Depressionsbehandlung umstellen? Habe ich selber Fachkräftemangel und so weiter. Das ist eine ganz, ganz praktische Fragestellung. Dabei könnten wir mit unserem Leitfaden helfen. Und das Gute ist, ihr werdet nicht groß gefragt, sondern nur interviewt. Die Praxisleitung und die agierenden Therapeuten und die agierenden Patienten werden im kurzen Online-Interview gefragt. Keine langen Fragebögen. Und ihr kriegt Aufwandsentschädigungen.
Oh, okay. Ist ja ein
Ja, also
forschungsgestütztes
wirklich,
Projekt. Großes Kino.
eine Handvoll Leute hört unseren Podcast, deine E-Mail-Adresse werden wir veröffentlichen. Vielleicht kommt was, Sebastian.
Okay,
Könnten wir uns sehr wünschen.
jetzt
Also,
Werbeblock Ende. Danke.
ja, aber ich finde es ist auch ein schönes Ende fast für unseren
Ja,
Podcast,
genau.
weil wir haben es geschafft, einmal zu zeigen, ich wusste es vorher nicht, deswegen muss ich es jetzt nochmal aufgreifen, wie wir vom Bäcker zum Ergotherapeuten, zum Forscher wird und die Versorgung noch, sage ich mal, sichert, indem man quasi über Cochrane und ein jahrzehntelanges Forschungsengagement eigentlich die Evidenz bildet, auch die in Leitlinien einfließt, die uns vielleicht auch irgendwann rettet, weil wir damit belegen können, dass unser Handeln so bedeutsam ist, dass man dafür auch Geld zur Verfügung stellt in einem Gesundheitssystem. Und Geld ist ja momentan was Knappes.
Das ist eine ganz einfache Pointe loswerden. Sebastian, indem du sowas erforschst, backst du immer noch schmackhafte, nahrhafte Brötchen.
Ist das eine Frage, meinst du, oder ist eine Feststellung?
Es war keine Frage. Ich finde, du backst immer noch gute, schmackhafte Brötchen damit im übertragenen Sinn.
Also im übertragenen Sinn hoffe ich, dass es gelingt.
Ja. Also wir hätten jetzt schon Appetit bekommen, wenn wir eine Praxis hätten und didaktische Gumpentherapie.
Das riecht mir schon so kross irgendwie. So
nach
leckerem Teig.
Ja.
Aber Brötchen backen ist wie Forschen. Ne? Also man muss früh aufstehen, man muss mühsam arbeiten, aber am Ende hat man ein leckeres, frisches Produkt.
Ja, genau. Genau, Forschen ist ja auch was Frisches, sage ich mal. Genau, frisches Wissen am Ende, was man damit generiert hat. Ja, schön. Tolle Folge. Ich finde schön, dass wir, ja, wo wir uns schon so lange kennen, jahrzehntelang, ist nicht übertrieben, immer mal begegnen, sage ich mal, auch mal eine halbe Stunde miteinander gequatscht haben über das, was du wirklich machst und auch so schön zu sehen, wie viel Herzblut du das eigentlich machst für die Versorgung letztendlich. Ja, du forschst auch mit Herzblut für die Forschung, aber man nimmt dir auch ab, dass es dir wehgetan hat, vielleicht die Versorgung dafür aufzugeben und diese Erfolgserlebnisse so missen zu müssen, wenn man jetzt sicherlich auch in der Forschung mit so einem Forschungsprojekt Innovationsfonds gefördert. Das ist wirklich ein Novum, dass die was für die Ergotherapie ausschreiben. Toll, dass ihr den Zuschlag bekommen habt. Also auch was Tolles, sage ich mal. Und da dürfen wir gespannt sein, was da rauskommt. Und vielleicht können wir in ein, zwei Jahren eine Folge dazu machen, was aus diesem Projekt geworden ist.
Sehr gerne, vor allem hoffentlich mit schönen Ergebnissen.
Also, ich würde mich sehr freuen. Noch wissen wir ja nicht, ob was rauskommt.
Ja, genau.
Ja. Okay, das war unsere Folge mit Dr. Sebastian Vogt-Radloff, Ergotherapeut und Forscher am Universitätsklinikum in Freiburg. Ja, und mir ist heute auf jeden Fall der Gedanke hängen geblieben, dass Forschung für diese Berufe kein Luxus ist und auch kein akademisches Steckenpferd, sondern eine echte Überlebensfrage. Und wer zeigen kann, dass seine Arbeit wirkt, der bekommt auch in Zukunft die Anerkennung und die Mittel, diese Arbeit tun zu können. Und wer das nicht zeigt, riskiert wahrscheinlich, dass gute und auch hilfreiche Ansätze verschwinden werden. Das Schöne ist, man muss nicht direkt selber zum Wissenschaftler werden, also so einen Weg gehen wie Sebastian, sondern schon ein einfacher Schritt, sag ich mal, in der eigenen Arbeit evidenzbasierter auszurichten. Das heißt vielleicht über Evidenzdatenbanken, wie beim DVE, über die Shownotes rein, aber auch Leitlinien. Das sind Beiträge schon auch, um, sage ich mal, Forschung umzusetzen. Aber auch in Mitwirkung. Das heißt, ruhig mitmachen, wenn man eingeladen wird, ein Projekt, was vielleicht mit den eigenen Patientinnen in der eigenen Arbeit, in der eigenen Institution gemacht werden kann, auch einen Beitrag zur Forschung zu leisten. Und wer kann, sollte sich also einmischen in die Leitlinienarbeit, in die Berufsverbände, in die Diskussionen über die Ergebnisse und natürlich auch darüber, was gute Psychiatrie eigentlich ausmacht, Forschung aktiv zu unterstützen. Alle Links zu Sebastian, zu Cochrane, zum Deutschen Verband Ergotherapie, zur Evidenzdatenbank davon und zu den erwähnten Projekten findet ihr unten in den Shownotes. Und das war unsere 72. Folge von Psychiatrie im Alltag. Und wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Abonnier uns gerne, empfehle sie weiter, so verpasst du keine neue Folge und du hilfst auch mehr Menschen zu erreichen. Und danke fürs Zuhören, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.
Und tschüss, Sebastian.
Tschüss. Ciao, alles Gute da draußen. Tschüss.